Liebe Gemeinde, in der letzten Woche, da gab es eine heiße Diskussion, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, über einen neuen Plan des Bundesverkehrsministers. Ja, die Autofahrer horchen auf. Das Punktesystem in Flensburg, also die berühmte Verkehrssünderdatei, soll möglicherweise geändert werden. Sie wissen ja, bei einer bestimmten Anzahl von Punkten, wenn Sie also zu oft Geschwindigkeitsüberschreitung sich haben zu Schulden lassen kommen oder über eine rote Ampel gefahren sind oder so, ab einer bestimmten Punktzahl gibt es Führerscheinentzug. Und nun soll das ganze System etwas umgerechnet werden. Wo es bisher für schwere Verstöße 3 bis 7 Punkte auf einmal gab, gäbe es nach dem neuen System nur noch 2 und vielleicht die Delikte nur noch 1 Punkt. Dafür sind Sie den Führerschein bei 8 Punkten dann auch schon los. Ist das ein Thema für Christen? Hat die Art, wie ich Auto fahre, etwas mit meinem Christsein zu tun? Manche kleben sich ja bewusst keinen Fisch ans Auto. Sie wissen, der Fisch, das Erkennungszeichen für die Christen, weil sie sagen, oh, wenn die sehen, dass ich Christ bin, bei meinem Fahrstil, das ist vielleicht kein gutes Zeugnis. Statt über Punkte in Flensburg können wir auch über Steuern beim Finanzamt reden. Ist das ein Thema für Christen? In einem Büro des Finanzamtes Hannover Nord hing an der Wand eine Karte, vielleicht hängt sie heute noch da, mit einem Autogramm des Fußballers Gerald Asamoah. Er hat ja auch mal in Hannover gespielt. Und darauf hatte Asamoah unter sein Autogramm gekritzelt: Wenn ich schon Steuern zahle, dann am liebsten an das Finanzamt. Ja, an wen auch sonst. Gut, höchstens als Strafzahlung später. Ist das ein Thema für Christen? In den letzten Wochen haben wir darüber gesprochen, wie Christen mit der Welt umgehen sollen. Das Thema hat uns begleitet. Wir waren ausgegangen vom Titusbrief, der das häufig thematisiert, die Frage der Werke vor der Welt. Und letzten Sonntag hatten wir dann speziell gefragt, welche Verantwortung hat die Gemeinde Jesu für die Notleidenden und Bedürftigen, also was man so mit der sozialen Frage bezeichnet, und hatten dazu den Herrn Jesus selbst gehört, sein berühmtes Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Und heute nun wollen wir das Ganze abrunden und noch einen letzten Aspekt ansprechen, nämlich unser Verhältnis zum Staat, in dem wir leben als Christen. Und wir wollen noch einmal den Herrn Jesus selbst hören, der sich dazu in einem Streitgespräch geäußert hat, sehr dezidiert geäußert. Und da ist das Stichwort Steuern schon ganz passend, denn das war offensichtlich zu allen Zeiten umstritten, die Steuerfrage. Also auch zu Jesu Zeiten hat das ja heftigste Diskussionen ausgelöst. Und in dem Gespräch, da geht es gar nicht mal um die Höhe der Steuer, sondern es geht um die Frage, ob man sie überhaupt zahlen soll. Ganz kurz zur Erklärung der Situation. Nur noch wenige Tage werden vergehen bis zur Kreuzigung. Jesus ist bereits öffentlich in Jerusalem eingezogen. Das wird in Matthäus 21 berichtet. Und jetzt, wo Jesus gekommen ist, kommt ein Gegner nach dem anderen aus der Deckung. Die Feindschaft wird immer greifbarer, die Mittel werden immer schmutziger, die Tricks immer hinterhältiger. Und Matthäus beschreibt, was dann passiert. Matthäus 22, Abvers 15. Und Sie haben diesen Text auf Ihrem Gottesdienstzettel vorliegen. Matthäus 22, Abvers 15. Da gingen die Pharisäer hin und hielten Rat, wie sie ihn, nämlich Jesus, in seinen Worten fangen könnten. Und sie sandten zu ihm ihre Jünger samt den Anhängern des Herodes, die sprachen: Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und lehrst den Weg Gottes recht und fragst nach niemand, denn du achtest nicht das Ansehen der Menschen. Darum sage uns, was meinst du? Ist recht, dass man dem Kaiser Steuern zahlt? Oder nicht? Als nun Jesus ihre Bosheit merkte, sprach er: Ihr Heuchler, was versucht ihr mich? Zeigt mir die Steuermünze. Und sie reichten ihm einen Silbergroschen. Und er sprach zu ihnen: Wessen Bild und Aufschrift ist das? Und sie sprachen zu ihm: Des Kaisers. Da sprach er zu ihnen: So gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Als sie das hörten, wunderten sie sich, ließen von ihm ab und gingen davon. Herr Jesus, und nun bitten wir dich, dass du uns verstehen lässt, was deine Worte für unseren Alltag bedeuten. Amen. Sie merken, den Fragern geht es eigentlich gar nicht um die Sache. Sie benutzen das Steuerthema nur, um Jesus zu provozieren und hinterher dann am besten zu denunzieren. Sie wollen ihn schlichtweg reinlegen. So kann man das auch übersetzen, was da in Vers 15 steht. In der Schlinge wollten sie ihn fangen bei einem Ausspruch. Sie wollten ihm quasi die Schlinge um den Hals legen. Eine Fangfrage. Und Jesus merkt das natürlich sofort. Er macht seinen Gegnern auch klar, dass er ihr Spiel durchschaut, dass er genau weiß, was sie vorhaben. Aber der Herr Jesus benutzt diesen Anlass auch, um die Sachfrage zu klären. Mit wenigen Worten. Und am Ende spitzt er das Ganze dann sehr persönlich zu. Und so wollen wir es auch halten. Wir wollen die Sachfrage klären, wie wir als Christen da gefordert sind, was unsere Aufgabe ist, und wollen schauen, auf welche persönliche Zuspitzung das dann hinausläuft. In der Bibel stoßen wir ja häufig auf diese Frage, in welchem Verhältnis steht das Reich der Welt und das Reich Gottes zueinander? Weltreich und Gottesreich. Weltmacht und Gottesmacht. Zum Beispiel im Danielbuch. Das kennen viele von uns. Daniel und seine Freunde machen Karriere in einem heidnischen System und trotzdem bleiben sie in diesem heidnischen System immer Fremde. Weltreich und Gottesreich bleiben immer unterschiedene Größen. Und am Ende, so haben wir bei Daniel gesehen, da gehen eben die Weltreiche nicht im Gottesreich auf. Die Weltreiche entwickeln sich nicht hinein in das Gottesreich. Diese Welt wird nicht immer mehr umgestaltet, transformiert zum Königreich Jesu Christi. Sondern am Ende werden die Reiche der Welt, wie wir das bei Daniel gesehen haben, Kapitel 2, Vers 34 und 35, vom Reich Gottes beseitigt. Sie werden ersetzt, und zwar ohne, dass ein Mensch dabei Hand anlegt oder zu einer Waffe greift. Das können Sie in Daniel 2 wunderbar nachlesen, ab Vers 34. Da wird Jesus mit einem Stein verglichen. Ein Stein kam herunter, ohne Zutun von Menschenhänden, und traf das Bild. Das Bild ist das Symbol für die Weltreiche. Traf das Bild an seinen Füßen und zermalmte es. Der Stein aber, der das Bild zerschlug, wurde zu einem großen Berg, so dass er die ganze Welt erfüllte. Das ist das Reich Christi, das Jesus Christus bringen wird. Also, diesen grundlegenden Unterschied zwischen Weltreich und Gottesreich, der sich durch die ganze Bibel strikt hindurchzieht, den müssen wir gerade in dieser Zeit gut im Blick behalten. Denn um uns herum wird fieberhaft, wir hatten das gesehen, daran gearbeitet, die Grenze zwischen Weltreich und Gottesreich immer mehr zu verwischen. Das haben wir an verschiedenen Beispielen deutlich gemacht, etwa an diversen Konzepten der Emerging Church. Und dazu passt auch jemand, den man eigentlich so ursprünglich mit der Emerging Church gar nicht in Verbindung bringt, nämlich etwa Rick Warren mit seinem sogenannten Friedensplan, dem Peace Plan. Warren drängt darauf, dass weltweit Kirchen, Regierungen und Wirtschaftskräfte immer enger zusammenarbeiten. Und er sagt, es bedarf einer gemeinsamen Anstrengung von Religion, Politik und Ökonomie. Es ist ein dreibeiniger Stuhl, von dem da die Rede ist. Und Warren hat immer wieder gefordert, eine zweite Reformation. Die erste Reformation ging um Glaubensinhalte, sagt er, und bei der zweiten geht es um Taten. Ist eine zweite Reformation erforderlich, damit die Kirchen endlich begreifen, sie müssen diese Welt stärker verändern. Und während die erste Reformation die Konfessionen getrennt hat, soll die zweite Reformation die Konfessionen dann wieder zusammenbringen. Auf dem Wege einer Verbesserung dieser Welt, Arm in Arm, Kirche, Politik und Wirtschaft. Wer die Bibel kennt, weiß, dass das eigentlich eine endzeitliche Perspektive ist. Die Verbindung von Offenbarung 17 und Offenbarung 18, wenn Sie so wollen. Umso drängender aber die Frage für uns als Gemeinde und auch für uns als Einzelne. Wie soll ich mich als Christ nun gegenüber meinem Staat verhalten? Was ist meine Aufgabe? Wir sind alle wahlberechtigt, oder die meisten von uns jedenfalls schon. Wir stehen alle in den vielfältigsten Beziehungen zu diesem Staat. Schon wenn Sie Ihre Kinder in eine staatliche Schule schicken. Und der Herr Jesus gibt uns nun auf diese Grundfrage eine hochinteressante, klare Antwort, die uns helfen soll, in diesen Bezügen wirklich den Willen des Herrn zu tun. Das ist ja eine sinnvolle Frage, Vers 17. ist es recht, dass man dem Kaiser Steuern zahlt oder nicht? Das wird von den Pharisäern hier missbraucht, aber es ist eigentlich eine sinnvolle Frage. Und bedenken Sie, da geht es nicht um irgendeine Steuer hier, sondern da ging es um die sogenannte Kopfsteuer. Wir würden sagen, die Poll Tax. Es gab ja auch andere Steuern, indirekte Steuern auf Waren, Zoll und so weiter. Aber hier geht es um die Kopfsteuer. Und diese Kopfsteuer war den Juden ein besonderer Dorn im Auge. Warum? Weil diese Steuer direkt an den römischen Kaiser gezahlt werden musste. Das war das Problem. Sie war das Symbol für die Unfreiheit der Juden im eigenen Lande. Das war das Problem dieser Kopfsteuer. War nicht irgendeine Steuer. Und deshalb musste diese Steuer bezahlt werden mit der römischen Steuermünze. Das taucht es ja hier auch auf in Vers 19. Jesus sagt, zeigt mir die Steuermünze. Und sie reichen ihm diesen Silbergroschen, diesen Denar. Das war der Tagelohn eines Arbeiters. Und das musste regelmäßig abgeführt werden. Einmal jährlich wohl. Und Sie müssen wissen, dieser Denar zeigte auf der Vorderseite das Brustbild des Kaisers Tiberius damals. 14 vor Christus bis 37 nach Christus. Und darunter stand auf dieser Münze Kaiser Tiberius, der erhabene Sohn des göttlichen Augustus. Das stand auf dieser Steuermünze, auf der Vorderseite. Also der Kaiser ließ sich göttlich verehren. Und auf der Rückseite bei diesen Münzen war in der Regel ein Bild der Mutter des Tiberius, der Julia Augusta Livia. Und die saß auch noch ausgerechnet auf einem Götterthron. Also es unterstützte nochmal diesen Götzenanspruch des Kaisers. Was sollten die Christen jetzt machen? Das ist eine verständliche Frage. Wie weit dürfen wir uns mit diesem Staat einlassen? Wie passen der Gehorsam gegenüber Gott und der Gehorsam gegenüber dem Kaiser? Wie passt das zusammen? Und in dieser Spannung leben die Christen seit dem ersten Jahrhundert. Und die Bibel zeigt auch, dass das eine ganz logische Spannung ist. Denn jeder Christ hat mindestens zwei Pässe. Jeder Christ ist Bürger von mindestens zwei Staaten. Wir haben bürgerliche Rechte und Pflichten in zwei unterschiedlichen Systemen, und zwar gleichzeitig. Paulus kann einmal schreiben in Philipper 3, Vers 20, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Das ist der eine Pass. Und der andere Pass? Paulus hat sich immer wieder auf sein römisches Bürgerrecht berufen. Er war Bürger Roms. Bürger des Himmels, Bürger Roms. Das nenne ich eine Spannung. Und wir haben eben in der Lesung von Bruder Schulz gehört, wie auch Petrus die Christen anweist, loyale Bürger zu sein. Christen haben also eine doppelte Staatsbürgerschaft. Und wie passen diese beiden Staaten zusammen? Das ist jetzt die Frage. Verglichen mit den Christen im ersten Jahrhundert oder verglichen mit den Christen unter der DDR-Herrschaft haben es die Christen in unserem Staat ja noch gut. In unserem Staat gibt es noch viele christliche Traditionen. Das können Sie an vielen Stellen sehen. Die Präambel des Grundgesetzes, die Präambel unseres deutschen Grundgesetzes fordert die Verantwortung vor Gott. Sie kennen das wahrscheinlich als guter Staatsbürger, wie das Grundgesetz beginnt. Die Präambel im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen hat sich das deutsche Volk dieses Grundgesetz gegeben. So beginnt das Grundgesetz. Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen. So beginnt die Präambel des deutschen Grundgesetzes. Viele Politiker bezeichnen sich als Christen. Im Bundestag gibt es eine Morgenandacht. Was da auch immer gesagt werden mag. Aber es gibt das noch. Und wenn man unseren Staat mit einem Wald vergleicht, könnte man sagen, es stehen noch einige christliche Bäume da drin. Nun wissen wir, ein paar christliche Bäume machen noch keinen christlichen Wald, aber immerhin ein paar christliche Bäume stehen da noch. Wir sind kein christlicher Staat, das ist klar. Und das hat der Herr Jesus auch nicht angekündigt. Der Herr Jesus hat doch gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Johannes 18, Vers 36. Und damit hat der Herr Jesus von vornherein allen Sehnsüchten nach einem christlichen Staat den Boden entzogen. Es geht nicht um die Christianisierung der Welt, sondern der Herr hat immer gesagt, dass seine Gemeinde, Lukas 13, eine kleine Herde sein wird, verglichen mit der Mehrheit, die auf dem breiten Weg geht. Es ist uns nicht zugesagt worden, dass wir unsere Staaten verchristlichen werden. Und damit stellt der Herr uns nun in diese Spannung hinein. Wir haben Bürgerrecht in zwei Staaten, die unterschiedlicher sind als China und die USA. Und die große Frage nun, ihr Lieben, lautet, wie kann man gleichzeitig in diesen beiden Welten leben, ohne schizophren zu werden? Ohne innerlich gespalten zu sein? Ohne jeweils sein Mäntelchen nach dem Wind zu hängen? Ohne in einem ständigen inneren Widerspruch zu leben? Das ist die Frage. Und um die geht es dem Herrn Jesus hier. Manche versuchen, dem auszuweichen. Manche Christen ziehen sich total zurück aus der Welt. Sie sagen, damit haben wir alles nichts zu tun. Das ist die Welt draußen. Wir kümmern uns nur um unsere Gemeinde. Wir schotten uns ab, soweit es geht. Nichts sehen, nichts hören, nichts sagen. Und dann werden wir irgendwie durchkommen. Und andere wiederum wählen genau das andere Extrem. Sie öffnen die Gemeinde total für die Welt. Es hat immer wieder Theologen gegeben, die haben eine Bekehrung zur Welt gefordert. Und damit meinten sie nicht nur ein stärkeres Augenmerk auf Evangelisation zu legen. Das kann man ja nicht genug fordern, nicht laut genug fordern, nicht deutlich genug fordern. Die müssen wir uns immer wieder stellen. Aber sie meinen mit Bekehrung zur Welt eine stärkere Öffnung auch hin zum Denken der Welt und letztlich das Ziel, diese Welt moralisch zu verbessern und darin eine Hauptaufgabe der christlichen Gemeinde zu sehen. Und Jesu Gesprächspartner, die Pharisäer, die waren ja in einer ähnlichen Situation wie wir. Sie waren einerseits Juden, die nach dem Alten Testament leben wollten. Ja, und sie waren eben Einwohner des Römischen Reiches. Und diese Spannung hat das jüdische Volk tief gespalten und fast zerrissen. Das können Sie in der jüdischen Geschichte studieren. Immer wieder hat es sich an der Steuerfrage festgemacht. Das ist doch interessant. Also zum Beispiel 6 nach Christus, da gab es diese große Revolte des Judas von Galiläa gegen die römischen Besatzer. Anlass war die Kopfsteuer, diese Steuer hier. Und damals die Revolte des Judas, 6 nach Christus, war ein entscheidender Anstoß für die Bewegung der Zeloten. Und die Zeloten haben dann den gewaltsamen Umsturz gepredigt. Das Motto der Zeloten war, jeder Tropfen römischen Blutes, der fließt, bringt Gottes Reich einen Schritt näher. Und die Pharisäer, die haben sich ganz anders verhalten als die Zeloten. Die Pharisäer, die haben gesagt, ja, die römische Herrschaft ist schwer zu ertragen, sie ist Gottes Gericht, aber wir müssen das erdulden. Wir müssen ihre Gesetze irgendwie achten und doch dürfen wir von unserem biblischen Glauben nicht abweichen. Wir müssen uns irgendwo arrangieren, aber wir dürfen uns auch nicht ganz verkaufen. Sie liebten diesen römischen Staat nicht. Das war allgemein bekannt. Sie liebten diesen Staat nicht. Aber sie kamen mit ihm aus. Tja, und dann haben sie diesen römischen Staat sogar dankbar benutzt. Sie haben ihn instrumentalisiert, um Jesus auszuschalten, weil sie ihm anders nicht beikamen. Also, das ist schon eine tragische Situation hier. Die Pharisäer hatten Jesus ja schon so oft angegriffen, erfolglos angegriffen. Sie kamen ihm einfach nicht bei. Sie beneideten Jesus wegen seiner Souveränität, wegen seines hohen Ansehens, das er bei den Massen genoss. Sie hassten Jesus, weil er ihren Stolz und ihre Eitelkeit aufdeckte. Sie fürchteten Jesus, weil er ihre Autorität ins Wanken brachte. Und so wollen sie ihn jetzt, wie Vers 15 sagt, in eine Falle locken. Sie wollen ihn fangen in einer Schlinge mit Worten. Und so schicken sie ihre Schüler los, sandten sie ihm ihre Jünger samt den Anhängern des Herodes. Ja, das ist auch interessant, die Herodianer, sie schließen sich jetzt mit den Herodianern zusammen. Sie wissen, die Herodianer, das waren die Nachfahren der Edomiter. Das waren die Herodes-Leute im weitesten Sinne des Wortes. Das waren keine waschechten Juden. Und die Herodianer hatten ein sehr viel entspannteres Verhältnis zum Staat als die Pharisäer. Die Herodianer, die fraßen den römischen Herrschern mehr oder weniger aus der Hand. Die hatten sich total angepasst. Die genossen entsprechende Privilegien. Und dafür wurden sie von den Pharisäern zutiefst verachtet. Aber jetzt konnte man sie ganz gut gebrauchen als Zeugen. Und so nimmt man sie mit in diesem Zweckbündnis gegen Jesus, als Helfershelfer. Und dann kommt diese Abordnung zu Jesus und sie tun so, als ob sie große Fans von Jesus wären. Ne? Die sprachen, Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und lehrst den Weg Gottes recht und fragst nach niemand, denn du achtest nicht das Ansehen der Menschen. Du bist kein Opportunist, Jesus. Und man sieht förmlich, wie diese Heuchler sich innerlich die Hände reiben, als sie dann ihre Frage abschießen. Darum sage uns, was meinst du? Ist's recht. dass man dem Kaiser Steuern zahlt oder nicht. Und das ist eine ganz geschickt aufgebaute Falle. Und eigentlich kann Jesus sich nur noch entscheiden, in welche Schlinge er seinen Kopf stecken will. Spricht er sich gegen die Steuern aus, ist er der Staatsfeind. Spricht er sich für die Steuern aus, ist er der Volksfeind. Also entweder er verdirbt sich's mit den Römern oder er verdirbt sich's mit seinen jüdischen Volksgenossen. Und das wäre den Pharisäern beides recht. Wenn Jesus sich als Staatsfeind erweist, wenn er gegen die Steuer sich ausspricht, dann können die Römer ja die Sache übernehmen. Zu diesem Zweck war es wichtig, die Herodianer als Zeugen dabei zu haben, ne? Die würden ihren römischen Freunden schon Bescheid geben, was der Jesus da gesagt hat und wie staatsgefährdend er sich aufgeführt hatte. Und dann wären die Pharisäer Jesus los, ohne sich selbst die Hände schmutzig machen zu müssen. Das wäre ihnen wahrscheinlich das Liebste gewesen. Wenn sich Jesus sich aber für die Steuern ausspricht, dann wird das seiner Popularität im Volk sehr bald schaden. Dann müssen die Pharisäer das nur sagen, seht mal, Jesus auch angepasst. Ihr hofft, dass er die Römer hier raustreiben wird, aber das hat er gar nicht vor. Er zahlt ja auch brav seine Steuern, also so revolutionmäßig ist er dann doch nicht. Wir dürfen die emotionale Bedeutung der Steuerfrage für die Menschen damals nicht unterschätzen. Das brannte denen wirklich auf den Nägeln. Da ging es um ihre Identität. Da ging es nicht nur um diesen einen Tageslohn, den sie da abdrücken mussten, auf Deutsch gesagt. Also Jesus, du kannst dir jetzt aussuchen, in welche Schlinge du deinen Kopf legst. Willst du Staatsfeind sein, indem du dich gegen die Steuern aussprichst, oder willst du zum Volksfeind werden, indem du dich für die Steuern aussprichst? Und was macht Jesus? Schauen Sie, wie reagiert Jesus? Vers 18. Als nun Jesus ihre Bosheit merkte, sprach er: Ihr Heuchler, was versucht ihr mich? Er deckt das also erstmal auf. Er sagt, Leute, es ist so durchsichtig, euer Spiel, glaubt nicht, dass ich das nicht merke. Aber dann, und das ist so schön, dann bricht Jesus das Gespräch nicht ab, sondern erklärt die Sache. Und erklärt sie in kürzester Form. Genial. Und damit zeigt er uns, wie wir als Christen mit dem Staat leben und klarkommen sollen. Zeigt mir die Steuermünze, und sie reicht ihm einen Silbergroschen, und er sprach zu ihm, wessen Bild und Aufschrift ist das? Sie sprachen zu ihm des Kaisers, Tiberias. Da sprach er zu ihnen, so gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Und das ist die erste von zwei Grundregeln, die Jesus uns hier mit auf den Weg gibt. Die erste lautet, wenn Sie mitschreiben wollen, achte deinen Staat. Christ, achte deinen Staat. Wir können uns ja vorstellen, wie die Pharisäer sich noch Sekunden vorher die Hände gerieben haben und gesagt, gleich haben wir ihn, tappt er in die Falle. Und Jesus steigert die Spannung nochmal, ne? Jesus macht das ja auch rhetorisch sehr ausgeprägt. Er lässt sich erstmal die Steuermünze geben. Und alle drumherum schauen, was macht er jetzt? Ich sage, komm, gib mir mal die Steuermünze. Und dann wird er sie sehr wirkungsvoll in die Hand genommen haben, rumgezeigt haben. Schaut, wessen Aufschrift? Wen seht ihr da? Na klar, dann sehen Sie, dass der Kaiser drauf ist. Und sagt, gut, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Ich kann mir vorstellen, dass ein Raunen durch diese Gruppe geht, die da um Jesus herumsteht. Jesus erkennt die politische Herrschaft Roms also an. Jesus ruft nicht zum Umsturz. Jesus propagiert nicht das Programm der Zeloten. Die Kopfsteuer ist zu zahlen. Die römische Regierung ist zu respektieren. Christen achten den Staat. Wörtlich steht hier, gebt dem Kaiser zurück. Also es gehört ihm. Gebt dem Kaiser zurück, was dem Kaiser gehört. Die Steuer gehört dem Kaiser. Er hat einen moralischen Anspruch darauf. Und wohlgemerkt, Jesus sagt das nicht über unseren sogenannten demokratischen Rechtsstaat, sondern er sagt das über jenes System, das ihn bald umbringen wird. Über dasselbe Staatswesen, das ihn in wenigen Tagen hinrichten wird. Jesus sagt nicht, wenn der Kaiser menschlich ist, dann gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Und wenn das Staatswesen human ist, dann ordnet euch unter. Nein, er sagt das Grundsätzliche. Und das ist seitdem die Linie des Neuen Testaments. So haben wir es gehört in der Lesung von Bruder Schulz eben. So hat es Paulus auch gesagt. Also die Lesung war aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 2. So hat es Paulus gesagt in seinem berühmten Kapitel Römer 13. Kennen wir noch, was da steht am Anfang? Jeder Mann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Also dieses Grundprinzip ist von Gott so vorgesehen, dass es staatliche Gewalt und staatliche Macht gilt. Und schauen Sie, wie das dann endet in Römer 13, Vers 6 und 7. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuer, sagt Paulus. Denn sie sind Diener Gottes, auf diesen Dienst beständig bedacht. Also sie tun damit Gott einen Dienst, wenn sie den Staat verwalten. So gebt nun jedem, was ihr schuldig seid. Steuer dem die Steuergebühr, Zoll dem der Zoll gebührt, Furcht dem die Furcht gebührt, Ehre dem die Ehre gebührt. Und ich meine, wir leben, Gott sei es gedankt, in einer Demokratie. Da sollte uns das noch leichter fallen. Aber Demokratie heißt natürlich nicht, dass hier bei uns alles in Ordnung ist. Auch unser Staat fördert massiv die Zerstörung der Schöpfungsordnung, die Zerstörung der Zuordnung von Mann und Frau durch das Programm des Gender Mainstreaming, das durch alle gesellschaftlichen Instanzen durchgepaukt werden soll. Unser Staat leistet sich ein Abtreibungsrecht, dem jährlich Hunderttausende unschuldiger Kinder im Mutterleib zum Opfer fallen. Unser Staat. Unser Staat, in dessen Grundgesetz es heißt, dass man in Verantwortung vor Gott sich dieses Gesetz gegeben habe. Unser Staat nimmt es hin, dass die Meinungsfreiheit an bestimmten Punkten in der öffentlichen Debatte ausgehöhlt wird. Also es ist nicht so, dass alles in Ordnung ist. Aber es ist auch nicht alles schlecht in unserem Staat. Wir haben es erlebt, damals bei der Veranstaltung an der Universität, als die Chaoten mit Gewalt versucht haben, den Vortrag von Professor Gitt zu verhindern, dass der Staat uns geschützt hat. Dass die Polizei gekommen ist, um eine christliche Veranstaltung gegen gewaltsame Störung zu schützen. Das ist ein Grund zum Dank. Unser Grundgesetz garantiert Religionsunterricht nach christlichen Bekenntnissen. Und dass der Staat sich da eigentlich nicht einmischen dürfe. Wie die Kirchen das dann umsetzen, ist nochmal eine andere Frage. Aber der Staat garantiert es. Im Grundgesetz. Unser Staat hat es ermöglicht, dass nachdem Wilfried Plock für seine Äußerungen durch die Presse und durch den Rundfunk diffamiert worden ist, dass Fuldaer Richter eine einstweilige Verfügung erlassen haben, die Rechte von Wilfried Plock wiederhergestellt haben. Also auch das ist unser Staat. Wir wollen das nicht übersehen, bei aller Kritik, die wir immer wieder am öffentlichen Leben üben. Und umso mehr haben wir Grund, das umzusetzen, was Jesus hier sagt. Achte deinen Staat. Achte deinen Staat. Das heißt nicht, dass wir brave und biedere Ja-Sager werden. Dass wir einfach alles hinnehmen. Dass wir uns mit allem abfinden. Nein, das nicht. Die Kirche auf der Seite der Mächtigen, damit sie selber die Macht behält. Das darf nicht sein. Und ich meine, Petrus und Paulus sind da ja wirklich über jeden Verdacht erhaben. Sie wären die Letzten, denen man unterstellen könnte, dass sie Ja-Sager sind und Erfüllungsgehilfen eines Staates. Die sind beide von diesem römischen Staat übrigens ermordet worden, wenn ich das noch mal in Erinnerung rufen darf. Sie haben es trotzdem geschrieben. Sie haben gefordert, was Jesus gefordert hat. Und damit legt Jesus und legt Petrus und legt Paulus auch uns fest als Gemeinde Jesu. Achte deinen Staat. Bete für die Obrigkeit. Akzeptiere die Grundordnung, in der du lebst. Und dann müssen wir auch den Finger auf Dinge legen, die nicht in Ordnung sind. Die Aushöhlung etwa des Familienverständnisses, die Not der Abtreibung und vieles andere mehr. Die problematische Sexualerziehung, wie sie in vielen Schulen betrieben wird und so weiter und so weiter. Dazu müssen wir uns dann äußern. Und wir müssen das Gewissen der Politiker schärfen und wir müssen Rechenschaft fordern und wir müssen laut und deutlich die biblischen Maßstäbe zur Geltung bringen und uns dazu bekennen in der Öffentlichkeit. Ihr Lieben, das ist unsere Aufgabe. Schreibt noch mehr Leserbriefe. Und Christen sollen auch ruhig, wenn Gott das schenkt, ich weiß, wie schwierig das ist, wenn Gott ihnen das klar macht, das werden die Ausnahmen sein, aber dann sollen Christen vielleicht auch in die Politik gehen. Aber es ist schwer. Wir sollen als normale Bürger den Staat verbessern, ihn korrigieren, uns einbringen. Lassen Sie sich wählen als Vorsitzender in den Elternrat Ihrer Schule. Stehen Sie auf und bekennen Sie Farbe. Wir sollen keine Aussteiger sein und keine Anpasser. Christen achten den Staat. Und Christen, die sich der Bibel verpflichtet wissen, die dürfen keinen Staat mutwillig zerstören. Verstehen Sie, gewaltsamer Umsturz ist für Christen keine Möglichkeit. Keine Möglichkeit. Warum? Weil selbst eine schlechte Staatsordnung noch besser ist als gar keine Staatsordnung. Die Bibel ist da sehr realistisch. Seit dem Sündenfall wirkt in dieser Welt die Macht der Zerstörung. Und die Macht der Zerstörung wirkt in unseren eigenen Herzen. Und wenn wir aufeinander losgelassen werden, wir Menschen, ohne jede schützende Ordnung, dann werden wir zu Bestien füreinander. Seit dem Sündenfall kann sich diese Welt Anarchie nicht mehr leisten. Und darum hat Gott ihr diese Ordnung gegeben. Und darum hat Jesus gesagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Und darum hat Paulus geschrieben, Römer 13,1, seid Untertan der Obrigkeit. Der Staat ist von Gott verordnet, sagt Paulus. Der Staat, wir würden das ausdrücken, hat das Gewaltmonopol, um das Chaos einzudämmen. Und selbst ein undemokratischer Staat ist noch das kleinere Übel als die Anarchie. Helmut Thielicke, der Theologe, der sich viel mit diesen Fragen beschäftigt hat, hat es einmal so formuliert. Der Staat ist Gottes Notverordnung zwischen Sündenfall und jüngstem Gericht. Der Staat ist Gottes Notverordnung zwischen Sündenfall und jüngstem Gericht. Und Thielicke fährt fort, dass selbst ein ungerechter Staat immer noch für ein Minimum an Ordnung und damit an Lebenserhaltung Sorge tragen muss und dass er deshalb immer noch besser ist als das komplette Chaos. Zitat Ende. Christen achten den Staat. Du achte deinen Staat. Jemand hat den Staat mal verglichen, mir hat dieses Beispiel sich sehr eingeprägt, wie ein Arzt, mit einem Arzt, der einem sehr unruhigen Patienten, der sich und andere gefährdet, eine Beruhigungsspritze gibt. Das ist im Grunde genommen die Aufgabe des Staates im übertragenen Sinne. Der Staat kann nichts heilen, aber er kann wenigstens gegen die schlimmste Aufregung eine Beruhigungsspritze verpassen. Er kann für ein gewisses Maß an Ordnung und Kontrolle sorgen, damit nicht alles im Chaos aufeinander losgeht. Also, Christen achten den Staat. Sie wissen, der Staat ist kein Wundermittel. Der Staat ist nicht das neue Jerusalem. Der Staat lässt sich nicht zum Paradies transformieren. Aber er ist wenigstens eine Beruhigungsspritze. Und darum achten Christen den Staat. Gott will staatliche Autorität, um unter sündigen Menschen ein Mindestmaß an Ordnung aufrechtzuerhalten. So, damit ist das Thema geklärt. Gebt dem Kaiser, was es Kaisers ist. Und jetzt könnte Jesus eigentlich einen Punkt machen, dann wäre auch unsere Predigt zu Ende und die Sache beenden. Aber Jesus weiß, dass das nicht unser Hauptproblem ist. Auch nicht das Hauptproblem der Pharisäer. Und deshalb geht der Herr Jesus noch einen Schritt weiter. Und er fügt dem, was er bisher gesagt hat, noch 5 Wörter hinzu. Im Griechischen sind 6 Wörter, aber hier in unserer Luther-Übersetzung sind es 5 Wörter, die der Jesus dem hinzufügt. Und er sagt, und Gott, was Gottes ist. Und das müssen wir jetzt genau verstehen, was der Herr Jesus hier sagt. Er hatte ja die Münze genommen und er hatte sie denen gezeigt und gesagt, wessen Bild ist das? Und die haben gesagt, ja, Bild des Kaisers, klar, so gebt dem Kaiser zurück, was ihm rechtens gehört. Passen Sie auf, die Münze trägt das Bild des Kaisers. Deshalb gehört die Münze dem Kaiser. Gebt sie ihm zurück. Wer aber trägt das Bild Gottes? Wer trägt das Bild Gottes? Du. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Du persönlich trägst das Bild Gottes. Gott sagt, dass er dich zu seinem Bilde geschaffen hat. Und darum, so wie die Münze das Bild des Kaisers trägt und dazu bestimmt ist, dem Kaiser zu gehören, trägst du das Bild Gottes und bist dazu bestimmt, Gott zu gehören. Verstehen Sie, das ist der tiefste Sinn dieses Satzes von Jesus. Du bist dazu bestimmt, Gott zu gehören. Achte den Staat, gib dem Kaiser die Steuermünze, erfüll deine staatsbürgerlichen Pflichten, aber gib dich selbst Gott. Damit ist nicht gemeint, gib die Kopfsteuer dem Kaiser und die Kirchensteuer Gott, sondern gib dich selbst Gott. Gib ihm die Verfügungsgewalt über dein Leben. Genauso wie man dem Kaiser die Kopfsteuer verweigern kann, kannst du Gott dein Leben verweigern. Und darum reicht es nicht, wenn du ein ordentlicher, braver Bürger bist und dem Kaiser gibst, was des Kaisers ist. Dein Leben entscheidet sich daran, ob du Gott gibst, was Gottes ist, nämlich dich selbst. Und das ist das Zweite, was der Herr Jesus uns hier lehrt, in diesen wenigen Worten. Er sagt, erstens achte deinen Staat und zweitens gib dich hin an deinen Gott. Das ist das Zweite, was Jesus hier lehrt. Das erwarten wir gar nicht in diesem Text. Aber es steckt da ganz deutlich drin. Der Herr Jesus sagt, gib dich hin an deinen Gott. Gib dem Staat, was dem Staat gebührt, aber nicht mehr. Kein Staat darf an die Stelle Gottes treten. Kein Staat. Kein Staat darf sich selbst absolut setzen. Und ich weiß von vielen Christen, auch von meinem Urgroßvater, die Hitler deswegen sehr schnell durchschaut haben, weil er sich religiös feiern ließ. Heil Hitler! Und das hat vielen Christen schon gereicht. Sie haben gesagt, wer sich selbst anmaßt, mit Heil angerufen zu werden, der setzt sich damit an die Stelle Gottes. Und das kann nur letztlich antichristlichen Ursprungs sein. Gib dem Staat, was dem Staat gebührt, aber gib ihm nicht mehr. Und wenn der Staat sagt, du bist nichts, dein Volk ist alles. Du bist nichts, die Gesellschaft ist alles. Du bist nichts, dein Führer ist alles. Dann merkst du, was da abgeht. Und dann weißt du, weil Jesus es gesagt hat, gib dem Kaiser, was des Kaisers ist, aber eben nicht mehr. Nicht dich selbst, nie dich selbst. Du trägst das Bild Gottes. Du gehörst Gott. Und darum gib du dich ganz dem heiligen Gott hin. Und er hat gesagt, was das bedeutet, dass du den einen Weg, den er dir gebaut hat, um sein Kind zu werden, dass du diesen Weg im Gehorsam bestreitest. Dass du seinen geliebten Sohn, den er am Kreuz für dich geopfert hat, um deine Schuld zu tragen und der die Macht der Schuld gebrochen hat, weil er auferstanden ist und lebst, dass du dich dem mit Haut und Haaren anvertraust, dass du dem dein Leben hingibst. Und dass du dem Treue schwörst im Leben und im Tod. Für Christen gibt es nie totalen Gehorsam gegenüber dem Staat. Weder gegenüber dem absoluten Staat, sei er nun kommunistisch oder faschistisch oder irgendwie, aber auch nicht dem demokratischen Rechtsstaat. Gib dein Leben nie ganz dem demokratischen Rechtsstaat, sondern gib dem Staat, was des Staates ist. Gib dem Kaiser, was des Kaisers ist. Aber gib dein Leben ganz Gott. Verstehen Sie, die Christen sollten die Münze zahlen. Aber die Aufschrift der Münze, die durften die Christen nicht respektieren. Sie durften nicht den Kaiser als Gott anbeten. Die Aufschrift durften sie nicht respektieren. Sie durften die Münze geben, aber nicht die Aufschrift respektieren. Und viele, viele Christen haben schon im ersten Jahrhundert schwere Verfolgung erlitten und das Martyrium erlitten, weil sie sich geweigert haben, den Kaiser als Gott anzubeten. Weil sie sich geweigert haben, dem Kaiser zu geben, was Gott gehört. Das müssen wir wirklich trennen. Gib Gott, was Gott gehört. Es gibt eine interessante Anekdote aus der Zeit Konrad Adenauers von einer Präsidiumssitzung seiner Partei, der CDU. Da hat er einen bestimmten Plan gehabt und hat ihn in einem Ton vorgestellt. Da war jedem klar, der Alte duldet jetzt keinen Widerspruch. Ja, Adenauer hat es gesprochen und so wird es beschlossen. Und da hat sich ein junger Kritiker erdreiste zu sagen, Herr Adenauer erwartet, dass wir zu seinen Plänen lediglich Ja und Amen sagen. Und der Adenauer hat geantwortet, wissen Sie, so anspruchsvoll bin ich gar nicht. Meine Herren, mir reicht es schon, wenn Sie ein einfaches Ja sagen. Und das ist das Höchste, was der Staat von uns fordern kann. Loyalität, ja, aber keine Hingabe, kein Amen. Das Amen gebührt nur Gott. Loyalität ja, aber kein Amen. Und darum halte das fest. Achte deinen Staat, aber gib dich ganz hin an deinen Gott. Und so haben es uns die Christen vorgemacht, immer wieder. Schauen Sie, in der totalitären Sowjetunion haben die meisten Christen ihre Steuern bezahlt. Und das war richtig so. Christen achten den Staat, aber sie gehören Gott. Und damit ist dem Staat die Grenze klar gezogen. Und die staatliche Autorität hört da auf, wo sie von uns verlangt, Gott ungehorsam zu werden. Da hört die staatliche Autorität auf. Und die Christen in der Sowjetunion haben ihre Steuern gezahlt, aber sie haben sich von ihrem Staat nicht verbieten lassen, ihre Kinder mit Jesus bekannt zu machen. Sie haben sich von ihrem Staat nicht verbieten lassen, zu evangelisieren. Da haben sie die Gesetze übertreten. Da haben sie der Weisung des Staates zuwidergehandelt. Oder denken Sie an Theo Lehmann, den die Stasi versucht hat, gezielt, systematisch fertig zu machen. Und doch hat er sich nicht davon abhalten lassen, zu predigen. Doch hat er sich nicht davon abhalten lassen, Jugendfreizeiten durchzuführen. Die Stasi hat ein ganz ausgetüfteltes System sich überlegt. Und das hat man ja im Nachhinein dann auch schriftlich gefunden. Nur mal ein kleiner Auszug daraus, was man wollte. Die Erarbeitung von Beweisen der staatsfeindlichen Hetze sowie der Verletzung anderer Strafrechtsnormen durch Lehmann. Die Einleitung und Durchsetzung wirksamer Maßnahmen, die zur Kompromittierung des Dr. L. als Bürger der DDR führen. Die Einleitung und Durchführung einer Reihe gut durchdachter operativer Kombinationen, die Lehmann zwingen, seine Tätigkeit als Pfarrer in Karl-Marx-Stadt aufzugeben oder seinen Dienst ganz zu liquidieren. Und dann erzählt er in seiner Autobiografie, Freiheit wird dann sein, was man alles geplant hatte. Man wollte ihn in Sittlichkeitsdelikte verwickeln, man wollte ihn des Diebstahls verdächtigen, man wollte ihm Kenntnis von bestimmten Straftaten geben und ihn dann dadurch überführen, dass er als Mitwisser nichts gemeldet hat. In seiner Umgebung sollten raudihafte Handlungen stattfinden, seine Frau sollte zu ehewidrigen Handlungen angeregt werden, ihm sollte der Kontakt zu einem weiblichen IM ermöglicht werden und dadurch sollte er quasi vom Wege abgebracht werden. Man hat ihm in Telefonanrufen drohen sollen mit Gewalt und Schäden an seiner Gesundheit und so weiter und so weiter. Eine ganz gezielte Verfolgungsstrategie, um Christen das Maul zu stopfen. Und ihr Lieben, das ist noch nicht lange her. Das liegt noch nicht sehr lange zurück. Und es wäre gefährlich, schnell zu vergessen, was damals passiert ist. Und Theo Lehmann hat sich nicht davon abhalten lassen, das Evangelium Jesu Christi zu verkünden. Und er hat sich nicht davon abhalten lassen, junge Menschen um das Wort Gottes zu sammeln. Und die Freunde Daniels in ihrer gottfeindlichen Umgebung haben sich nicht dazu zwingen lassen, das Bild Nebukadnezars anzubeten. Und derselbe Petrus, der die Christen zur Staatstreue aufgerufen hat, hat diesem Staat dann an einer bestimmten Stelle eben nicht mehr gehorcht und ist dafür hingerichtet worden. Und nicht nur gegenüber der römischen Obrigkeit, sondern schon gegenüber der jüdischen Obrigkeit hat Petrus nicht gehorcht, als sie ihm Predigtverbot erteilen wollten. Und als sie den Aposteln gesagt haben, und ihr schweigt jetzt von diesem Jesus? Und was haben die Apostel geantwortet in Apostelgeschichte 5? Wir können es ja nicht lassen. Wir können es nicht lassen, von Jesus zu reden. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wir können es nicht lassen. Und das ist genau unsere Situation. Wir sollen dem Staat loyal sein, soweit es geht, und wir damit nicht schuldig werden. Aber wenn der Staat uns eines Tages verbieten sollte, das zu predigen, was wir predigen müssten, dann müssten wir auch in unseren Gottesdiensten, wenn Sie so wollen, zu Gesetzesbrechern werden. Und wenn der Staat uns eines Tages ganz verbieten will, praktizierte Homosexualität als das zu bewerten, als was die Bibel es bewertet, dann müssten wir sagen, was die Bibel fordert. Und dürften uns dem nicht beugen. Johannes Busch, der Bruder von Wilhelm Busch, war von den Nazis in den 30er Jahren schon als Herz gewissermaßen des kirchlichen Widerstandes der Bekenntniskirche in Witten ausgemacht worden. Dann hat man ihn versetzt an eine andere Stelle. Die Gemeinde hat sich dagegen aufgelehnt und hat gesagt, das ist unrechtmäßig, dass ihr uns den Pastor wegnimmt, nur weil er die biblische Wahrheit sagt. Und dann war er gewissermaßen außer Gefecht gesetzt und sein Bruder Wilhelm war irgendwann in den Gefängnissen der Gestapo. Und dann schrieb Johannes Busch an seine Mutter, nun hast du uns zwei Jungen mit solcher Liebe großgezogen und wirst nun bald zwei abgesetzte Pfarrer als Söhne haben. Was ist das schwer für dich? Aber liebe Mama, ich kann es vor Gott bezeugen, ich habe das nicht provoziert. Wir haben hier wirklich nichts anderes getan, als unerschrocken das Evangelium zu verkündigen. Und dann fährt er fort, aber weißt du, wenn man einmal so weit ist, dass man aller menschlichen Voraussicht nach in nächster Zeit Amt und Brot verliert und dann mit Weib und Kind allein dasteht, dann spürt man, dass alle menschlichen Illusionen nicht mehr weiterhelfen. Wenn man da nicht den vollen Trost des Heilandes und seine großen Verheißungen hätte, dann käme man nicht einen Schritt weiter. Und was hat die Mutter zurückgeschrieben? Sie hat nicht zurückgeschrieben, Junge sei ja vorsichtig genug, sondern sie hat zurückgeschrieben, fröhlich, ermutigend und hat den Brief unterzeichnet mit den Worten, eure Mutter, die sich an euch freut. Weil sie das begriffen hatte. Du musst Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wir sind treu zu unserem Staat. sofern er uns nicht dazu auffordert, dem Wort Gottes ungehorsam zu werden. Und schauen Sie, das bedeutet am Ende zweierlei. Christen können in Situationen kommen, da müssen wir etwas tun, was der Staat uns verbietet. Es kann die Situation geben, da müssen wir Dinge sagen und tun, die der Staat uns verbietet. Und je totalitärer der Staat, umso größer die Reibungsfläche. Und andersherum, es gibt Punkte, da dürfen Christen etwas nicht tun, obwohl es der Staat uns erlaubt. Dürfen wir es nicht tun, obwohl der Staat es uns erlaubt. Und wissen Sie, deshalb ist es eine mittlere Katastrophe, wenn der aktuelle Vorsitzende der Evangelischen Allianz und Präses des Gnadauer Verbandes, Michael Diener, sich jetzt ausdrücklich in einem Interview für den Verbleib in der Schwangerschaftskonfliktberatung ausgesprochen hat. Die katholische Kirche sogar ist schon seit Jahren da rausgegangen, weil sie sagt, das Problem der Schwangerschaftskonfliktberatung besteht ja darin, dass wenn man sich dieser Pflicht unterzieht, dass man dann einen Beratungsschein bekommt und dieser Beratungsschein erlaubt es dann dem Arzt in jedem Fall in den allermeisten Fällen die Abtreibung vorzunehmen, weil man ja die Beratung in Anspruch genommen hat. Und dadurch werden diejenigen, die die Beratung geben und die diesen Schein erteilen, gewissermaßen zu Mithelfern auf dem Weg zur Abtreibung. Und es ist eine Katastrophe, wenn evangelikale Führungspersönlichkeiten sagen, ja, es ist besser, drin zu bleiben in diesem System. Obwohl es ein System ist, das mehr und mehr die Abtreibung fördert und erleichtert. Der Staat findet es ganz normal, dass Menschen in wechselnden Partnerschaften zusammenleben. Aber Gott will Treue zu einem Menschen. Der Staat überlegt immer wieder, ob er die sogenannten wilden Ehen nicht stärker finanziell unterstützen soll. Immer wieder wird auch am Ehegattensplitting herumgedoktert, das steuerlich gewissermaßen den Vorrang der Ehe dokumentiert. Gott sagt uns aber, die verbindliche lebenslange Ehe ist der richtige Weg für das Zusammenleben von Mann und Frau. Unser Staat hat für homosexuelle Lebensverhältnisse eine eigene rechtliche Form geschaffen, ähnlich einer Ehe, die sogenannte Homo-Ehe. Unser Staat ermöglicht vieles, erlaubt vieles, legalisiert vieles, was wir Christen eben nicht mitmachen dürfen, nicht in Anspruch nehmen dürfen, weil es dem Wort Gottes widerspricht. Und wenn wir dann da nicht mitmachen, dann nicht deshalb, weil wir so borniert wären, dann nicht deshalb, weil wir uns für was Besseres hielten, dann nicht deshalb, weil wir wie die Scharfrichter durch die Gesellschaft gingen und in Gut und Böse einteilten, sondern weil der Herr Jesus gesagt hat, gib Gott, was Gottes ist, gib dich hin an deinen Gott. Und wenn wir diesem Gott gehören, dann sind wir dadurch noch lange nicht sündlos. Wir sind immer noch gefährdet. Wir sind immer noch angewiesen auf die Vergebung unseres Herrn, Tag für Tag. Aber wir leben in einem ganz anderen Treueverhältnis zu unserem Herrn. Und wir können nicht mehr einfach tun und lassen, was der Staat uns erlaubt oder verbietet. Sondern unsere Treue gehört Jesus. Und je treuer wir unserem Herrn sind, umso besser werden wir dieser Gesellschaft tun. Je treuer wir Jesus sind, umso mehr werden wir den Menschen in unserer Gesellschaft helfen. Und ein Staat kann sich nur wünschen, möglichst viele Christen in seinen Reihen zu haben, weil das der sozialen Situation immer gut tun wird. Die Heilige Schrift macht deutlich, dass zum Ende der Weltzeit eine Einheitsreligion und ein Einheitsstaat kommen werden. Und wer sich dann zum Herrn Jesus bekennt und dazu, dass er der einzige Retter ist, der wird mit dem Tod bedroht werden. Wir sind dankbar, dass es in unserem Staat noch lange nicht so weit ist, offensichtlich. Wir sind dankbar für all die Freiheiten, die wir noch haben. Wir sind dankbar für alle Rechtssicherheit, die es noch gibt. Und wir in Deutschland können erst recht dankbar sein für die immer noch gegebene relative wirtschaftliche Stabilität trotz all der Entwicklungen um uns herum. Dass das auch mal sehr schnell sich ändern kann, ist was anderes. Aber wir haben am allerwenigsten Grund, uns zu beklagen. Und doch, umso mehr sollen wir darauf achten, in den kleinen Herausforderungen, die es jetzt schon gibt für uns, treu zu sein, konsequent zu sein, um zu lernen, um vorbereitet zu sein wenn dann wirklich einmal die großen Nöte und Probleme kommen sollten. Der Herr Jesus hat uns also eine ganz klare Marschroute gegeben dafür, wie wir uns als Christen diesem Staat gegenüber verhalten sollen. Er hat ganz klar gesagt, du achte deinen Staat. Er hat die Münze genommen, hat gesagt, welches Bild siehst du? Bild des Kaisers. Okay, gib dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Achte deinen Staat. Aber dann hat der Jesus uns darauf gestoßen, dass er sagt, überlegt, wer trägt das Bild Gottes? Du trägst das Bild Gottes. Er schuf dich zu seinem Bilde und darum gehört dein Leben ihm. Und darum das Zweite, gib dich ganz hin an deinen Gott. Gib ihm die ganze Verfügungsgewalt über dein Leben. Gib ihm deine ganze Liebe, deine ganze Treue, deinen ganzen Gehorsam. Vielleicht hast du dem Kaiser schon gegeben, was des Kaisers ist. Hast du deinem Gott schon gegeben, was ihm allein gehört? Er wartet darauf. Herr Jesus Christus, dafür danken wir dir. Dafür danken wir dir, dass du uns in dieser Welt nicht allein lässt, sondern dass du uns wirklich eine Hilfe gibst und eine verbindliche Richtlinie, wie wir mit den alltäglichen Herausforderungen gerade gegenüber dem Staat auch umgehen sollen. Bitte hilf uns. Hilf, dass wir gute Staatsbürger sind. Dass von uns als Christen und von uns als Gemeinde wirklich ein heilsamer Einfluss ausgeht auf die Gesellschaft, auf die Welt um uns herum, auf die Nachbarn und Arbeitskollegen, mit denen wir es zu tun haben. Aber hilf, dass die Liebe und die Hingabe unseres Lebens wirklich ungeteilt dir gehört, Herr. Dass wir dir alles anvertrauen. Und dass wir dir die letzte Treue und den letzten Gehorsam schwören für Zeit und Ewigkeit. Und dann halt uns darin auch bitte fest, Herr. Und wir bitten dich, erbarme dich auch über unsere Glaubensgeschwister, die jetzt verfolgt werden. Die ihren Gehorsam zu dir noch viel teurer bezahlen. Ach, bitte erbarme dich über sie und halte sie fest und mach sie stark und froh in dir. Und habe Dank, Herr, dass dein Reich kommt. Amen.